Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem unserer neuen Streifzüge mit dem Ornithologischen Verein zu Hildesheim. Und ich bin wieder zu Gast bei Alistair Hill. Und wir wollen heute sprechen über die Folgen der Energiewende. Alistair Hill, wir haben schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass die Landesregierung ja den Gemeinden zumutet, immer weitere Flächen für Windkraft auszuschreiben. Auf der Bürgermeistertagung in Hohe Gais im letzten Jahr war das ein Thema. Was ist aus Sicht des Ornithologischen Vereins in Sachen Energiewende eigentlich für Ihren Bereich zu gewärtigen?
Gut, wir haben in den letzten 4 Jahren Bestandsaufnahmen gemacht für Greifvogel und anderen durch die Windenergie gefährdeten Arten durchgeführt und sind noch dabei, die endgültige Auswertung davon zu machen. Das Ziel war, dass wir eine Darstellung machen der Verbreitung dieser Vogelarten im Landkreis, der zeigen sollte, wo geht es eigentlich nicht, wenn man die Arten schützen will, und wo konnte es in der Tat ohne große Schaden stattfinden. Da sind wir bei der Auswertung so weit, dass wir doch weiße Flächen, also Bereiche sehen, wo Windkraft durchaus in Frage kommt. Es mag der ein oder andere Greifvogelhorst in der Nähe sein, aber wenn es nur ein einzelner Horst ist und nicht mehrere Arten trifft oder mehrere Brutpaare trifft, dann müssen wir es als machbar ansehen. Wo aber viele Horste zu finden sind oder viele Arten gleichzeitig vorkommen, da sagen wir, bitte lass mal die Hände davon.
Wir haben in der großen, breiten Öffentlichkeit, Alistair Hill, diesen wunderschönen Krimi im Tatort gehabt, wo ein Umweltschützer in den großen Windparks auf der Nordsee nachweisen wollte, dass Vögel durch massiven sogenannten Vogelschlag, also durch die Rotoren dieser Windenergieanlagen, zu Schaden kommen. Und man fragt sich ja zunächst erstmal, ja, wie kann das eigentlich sein? Also die Vögel, die so toll gucken können, also gerade wenn man an Greifvögel wie den Rotmilan erinnert, warum kriegen die eigentlich so ein Riesenmonstrum nicht mit?
Ja, das haben wir auch uns lange gefragt, nicht? Wir denken aber menschlich und nicht wie die Tiere. Unsere Sensorik ist auch anders als das der Tiere. Die Greifvogel, alle Vogelarten, haben an sich ein sehr großes Auge. Man glaubt, dass die alles perfekt sehen. Das ist nicht ganz der Fall. Was die haben, ist eine Augenstruktur, der bestimmte Bereiche aufweist, die eine enorm hohe Schärfe, Sehschärfe ermöglicht. Das ist aber sehr lokal verteilt. Es gibt andere Bereiche, die so gut wie blind sind, wo die überhaupt keine Rezeptoren haben. Die Vogelarten, die jetzt ihre Nahrungssuche im Flug durch Überfliegen von Feldern oder Steppen oder sowas Ähnliches machen, haben eine sehr hohe Sehschärfe in einem kleinen Bereich, die immer nach unten gerichtet wird, in Richtung Boden. Oben, in dem oberen Seebereich, haben die sogenannten Blindpunkte. Das gilt für Geier, es gilt aber auch für Mäusebussard und Rotmilan und andere ähnliche Arten. Einer der wesentlichsten Unterschiede bei Vogel ist, dass das Auge nicht bewegt werden kann. Er ist fest im Kopf montiert sozusagen und hat nicht diese wunderbare Beweglichkeit, die das menschliche Auge hat. Die Vögel können also nur die Gefahr erkennen, wenn die ständig den Kopf drehen und nach oben oder zur Seite gucken.
Wie man das von den Hühnern kennt, die immer mit so ruckartigen Bewegungen eben überall hinpeilen.
Ja, ich meine, die können mit dieser Sehschärfe nach unten gerichtet sich fest auf bestimmte Punkte am Boden bei der Bewegung sich ausrichten. Das klappt wunderbar, aber je mehr sie konzentrieren auf das, was unten am Boden ist, je weniger erkennen die Gefahren, die von oben oder von der Seite kommen. Die müssen gelegentlich immer wieder weggucken, zum Beispiel, um zu sehen, ob ein anderer Vogel die angreifen will. Es ist ein Problem. Die erkennen vielfach die Gefahren nicht, deswegen fliegen die auch gegen Stromleitungen.
Alistair, nun könnte man von Seiten der Windkraftausbauer argumentieren, naja, habt ihr denn Bodycount? Also wie viel tote Rotmilane habt ihr denn eigentlich gefunden? Ist das nicht eine hypostasierte, also eine vermutete Zahl? Und tatsächlich passieren tut doch gar nicht so viel.
Es gibt eine ganz neue Untersuchung aus Schleswig-Holstein, wo eine Gruppe Forscher versucht haben, gerade diesen Thema ein bisschen zu quantifizieren. Wir haben Zahlen europaweit gesammelt, die in einer Datenbank in Magdeburg gehalten werden und angepasst werden. Wenn man was findet, dann meldet man an diesen Datenbank in Magdeburg. Da ist in Deutschland die Mäusebussarde an der ersten Stelle, der Rotmelan an zweiter Stelle. Also zwei Greifvögel. Die kleinen Vögel, die Singvögel, werden kaum erfasst. Da gibt es gute Gründe für. Wie Fledermäuse platzen die auf? Die werden nicht erschlagen, die platzen. Durch den Unterdruck um den Return. Die Großvögel werden in der Tat zum Teil in zwei Teilen geschnitten, ein Flügel abgeschnitten, der Kopf abgeschnitten. Sieht horrend aus. Jetzt, wie findet man die Dinger? Man müsste im Grunde genommen zwei- oder dreimal am Tag in den Bereich jeder Windkraftanlage gehen, um den Boden zu begehen und zu kontrollieren. Das kann man, wenn man Weizen oder Mais oder irgendwas unter der Anlage hat, nicht machen. Das sind auch klare Gründe. Die Empfehlung ist, in 5 Meter Streifen die gesamte Bereich der Windpark abzugehen, also das, was unter den Rotoren Kugel zu finden ist. Das zweimal am Tag. Wenn man eine Anlage hat mit 10 Anlagen, kann man sagen, ist ein Fulltime-Job.
Und man ist in Konkurrenz zu einem möglichen Beutegetier, was natürlich sich freut über den gedeckten Tisch.
Das ist bei den Kleintieren auf jeden Fall eine sehr wesentliche. Die große Vogel, ein Stork oder sowas, kann man vielleicht oben auf dem Weizen finden, zum Beispiel. Bei den Singvögeln fallen die natürlich voll durch. Die werden dann von Marder, Waschbär, Fuchs, Krähe, Rotmelan, Mäusebussard und so weiter aufgelesen. Die Greifvögel sind zum großen Teil auch Aasfresser. Und das, was totgeschlagen wird bei Windkraft, ist für den auch Nahrung und zieht die in den Anlagen mit rein. Also die gehen gezielt auf diesen Bereichen, weil die wissen, da kann was sein, um Nahrung zu finden. Dann fliegen die in einer Höhe von 25 bis 150 Meter bei der Nahrungssuche und können dann Opfer werden.
Das ist also so eine Art Staubsaugereffekt, den solche Anlagen einfach von der Beutestruktur her eben bereithalten.
Unter Umständen. Deswegen ist für uns aus Sicht der Schutz sehr wesentlich, was unter die Anlagen tatsächlich angebaut wird. Es macht Sinn, Wintergetreide gibt Brutmöglichkeiten für Weihen, aber reduzierte Brutmöglichkeiten für Kleinvogel zum Beispiel. Die meiden es dann. Es steht zu hoch, wenn die anfangen zu brüten. Damit kann man die Risiken der Nahrungssuchende reduzieren. Wenn es kahl ist zu Beginn der Brutzeit, können Feldlerken, Kiebitze und andere da sich eventuell finden, obwohl Kiebitze Windkraft in der Regel vermeiden. Das sieht dann die Rotmelane und die Mäusebussarde an. Also man muss eine Planung haben, was darf man unter die Anlagen überhaupt anbauen.
Lester Hill, das wirft nochmal ein Licht darauf, wie vernetzt eigentlich alle diese Zusammenhänge sind. Inwieweit ist denn dann so eine Verbandsarbeit, die ja die ornithologische Verbände, die großen Verbände wie NABU, BUND und so weiter im Zusammenhang mit Planung und Ausbau von Windenergieanlagen zum Beispiel zu tun haben, inwieweit bringt die das nicht in einen ungeheuren Arbeitsdruck?
Ja, das tut es in der Tat. Die ganze Stellungnahmen sind kaum zeitlich zu bewältigen. Wir machen es ehrenamtlich. Es gibt Gutachter. Die Gutachter machen aber eine begrenzte Anzahl von Tagen überhaupt in einem Gebiet und haben keine langjährigen Möglichkeiten, langjährige Aussagen über die Flächen zu machen. Insofern ist es begrenzt. Die Ehrenamtlichen können in der Tat über Jahre Dinge angucken. Wir müssen möglichst viel Daten sammeln, um aussagefähig zu sein. Die meisten Aktiven sind Ornithologen, also vogelinteressierte Leute. Vögel sind relativ einfach zu kontrollieren. Wenn man auf Säugetiere wechselt, dann wird das Problem viel, viel komplizierter. Fledermäuse kann man nur mit guten Fachwissen und mit Hilfe technischer Geräte erfassen. Und da gibt es ganz, ganz wenige, die in der Lage sind, das zu tun. Um die Gesamtwirkungen zu finden, braucht man mehrere Fachrichtungen zusammen, um Stellungnahmen zu machen. Aber wenn man die Stellungnahme macht, muss man auch über das Recht und die Vorgaben des Rechts und so weiter auch Kenntnisse haben. Und das wird für uns sehr, sehr schwierig.
Die Streifzüge waren das in dieser Woche mit Alistair Hill. Und sie warfen ein Licht darauf, wie die Energiewende ihre Auswirkungen auf die Vogelwelt hat und wie wiederum diese Veränderungen natürlich einen großen Druck auf die interessierten Verbände bringen, denn sie sind es, die dann in den Stellungnahmen gegenüber der Politik argumentieren müssen, pro Vögel in diesem Fall, also pro Natur. Vielen Dank, Alistair Hill.